Herzlich willkommen zurück beim Podcast Eine andere Sicht mit Luz Gabel-Schmidt. Luz, herzlich willkommen. Schön, danke, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über das Kapitel in deinem Buch Gesellschaft. Gehen da also so ein bisschen, oder auch nicht nur ein bisschen, wir gehen auf die gesellschaftliche Entwicklung ein und im Verbund auch auf die Geschlechterrollen, auf Männer und Frauen, wie sie in verschiedenen Kontexten angesehen werden. Starten wir vielleicht wieder mit einer persönlichen Einschätzung. Wenn du an Geschlechterrollen denkst, an die Entwicklung, die es bestimmt in den letzten Jahrzehnten auch schon gab, ist natürlich zum Start auch wichtig, wie hast du es denn früh, vielleicht in deiner Kindheit, in der eigenen Familie mitbekommen und erlebt?
Ja, es war natürlich so, dass die Frau damals wirklich in dem Sinne, wie ich meine Oma kennenlernte, wenn man sich vorstellt, dass die 13 Kinder hatte, dass meine Mutter damals, eine fast die Älteste, dann noch geholfen hat, selbst bei der Geburt von ihrer jüngsten Geschwister. Das war natürlich so, dass die Frau eigentlich wirklich nur am Haus und Kinder gekoppelt war. Und wenn ich dann weiter denke, dass auch meine Mutter eigentlich 10 Kinder, aber 8 Kinder habe überlebt. Also wir haben mit einer Geschwisterreihe von 8. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann weiß man auch, was die Frau damals so geleistet hat, wenn man jetzt zurückblickt, wie es jetzt ist. Und ich denke, dass diese Frauen auch keine andere Wahl hatten und auch nicht anders kannten. Aber eingeführt ist diese Sachen eigentlich durch die Industrialisierung. Die ganz deutliche Trennung von zu Hause und von der Arbeit. Das war früher natürlich ganz, ganz anders. Und diese hat auch viele Nachteile, finde ich, eingebracht. Nicht nur für die Frau, aber auch für den Mann, sage ich ganz ehrlich. Und ich finde, dass das jetzt langsam wieder sich verändert. Und da bin ich sehr glücklich drin, das versuche ich nachher nochmal zu erklären.
Okay, vielen lieben Dank. Um das nochmal einzuordnen, in Jahreszahlen, du hast erzählt, deine Oma hatte 13 Kinder, richtig? Mhm. In welchen Jahreszahlen bewegen wir uns ungefähr? Ungefähr.
Ja, wenn man sich da vorstellt, dass ich jetzt also 75 bin, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man sich ja vorstellen, wie viel das nochmal zweimal 75 mindestens weiter ist. Also das ist ja 150 Jahre hier.
Genau. Und also so ungefähr Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Ja. Jahrhundert.
Aber da weiß man auch, wie viel da schon trotz, dass es eigentlich so viele Jahre sind, sich trotzdem so viel verändert hat.
Genau, du hast gesagt, du hattest dann selbst 7 Geschwister, ihr wart zu 8.
Ja.
Wie hast du das, dann sind wir ja 75 Jahre ungefähr zurück, da sind wir so 1950 ungefähr. Ja. Wie hast du das erlebt? Hast du das als Kind wahrgenommen? Also gab es eine Überzeugung, eine Richtung, die dich dann zumindest vorerst geprägt hat? Oder wie ist da, oder ist das nicht, oder ist es als Kind, glaube ich, so ganz generell schwer, das wahrzunehmen in dem Moment, wenn du zurückblickst? Wie blickst du drauf zurück?
Also wenn ich jetzt drauf zurückblicke, ist das natürlich etwas, was man einfach nicht wahrnimmt. Ich glaube, das ist gar nicht bewusst. Man denkt, dass das so sein muss. Und dieses so sein muss, das machst du auch weiter in deiner eigenen Ehe, bis du dann merkst, dass das alles schon in dem Sinne, wo man sich selbst auch weiterentwickelt, Dinge sind, die man in Frage stellen konnte. Das ist auch eine eigene Entwicklung, denke ich. Aber das ist auch die Entwicklung von der Zeit, in der wir leben. Und immer wieder ist es im Kontext von alles zusammen. Auch die Männer haben sich jetzt verändert.
Wie hat sich denn die kindliche Erfahrung, wie du es quasi kennengelernt hast, ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt Geschlechterrollen, aber das Konstrukt Familie, wie hat sich das dann später für dich selbst als Mutter, jetzt als Oma, quasi ausgeprägt? Und wie hat das so ein bisschen beeinflusst vielleicht?
Ja, hat sehr viel beeinflusst. In dem Sinne nicht nur, dass wir eine große Familie waren und ich 7. von 8. Das hat natürlich auch, die großen Geschwister haben sehr viel dabei beigetragen, in dem Sinne auch. Und wie es denn zu Hause war, in dem Sinne zwischen Jungs und Mädchen, das war alles so selbstverständlich. Es war für mich eigentlich als Kind etwas, wenn ich jetzt zurückdenke, etwas Schönes mit so vielen Geschwistern. Natürlich, man verstand sich mit der einen oder der anderen besser, das ist ganz normal. Aber wenn ich jetzt so oft zurückdenke, sind natürlich auch viele Dinge dann anders gelaufen. Ich denke jetzt nur mal an das Lernen, in dem Sinne, dass ich gerne weitergelernt hätte, zum Beispiel. Ich würde gerne zum Gymnasium gegangen sein, aber mein Vater fand Allgemeinbildung, mittlere Reife reicht und Frauen heiraten so und so. Und da merkst du da durch den Satz so, was vorgegeben ist. Und das ist das, was eigentlich, ohne dass viele Menschen daran denken, bestimmte Sätze äußern und einfach, dass man denkt, dass man da gut nachlebt. Und dass es auch richtig ist für dich oder dass man es nicht anders kennt, weil man es nicht anders gelernt hat. Und darum finde ich, wenn man da so eine eigene Entwicklung miterlebt und dann Dinge in Frage stellt, und das ist, glaube ich, geht es jeder so.
Wie hast du oder wie kam denn für dich persönlich ein Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, ich hinterfrage das Ganze, oder in welchem Moment hast du für dich entschieden, das Ganze zu hinterfragen und vielleicht doch so ein bisschen aufzubrechen? Auch in welchem Alter kam das ungefähr?
Ja, für mich ist das spät gewesen, weil es waren sehr viele andere Dinge, die da mitspielten. Aber irgendwie durch den Kindern, eigentlich den Kindern, die man dann bekommt und viele Dinge, die man dann macht und merkt, dass man das alles nicht so schafft, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kam eigentlich durch das ein von meinen Kindern dann krank wurde, war das dann eigentlich den Einstieg, dass ich gedacht habe, was muss ich ändern? Und dann kommen wir auf die typische Rolle auch, die Frauen dann machen, die das alles auf sich nur alleine beziehen. Und das habe ich auch gemacht, finde ich alles gar nicht schlimm. Aber dadurch habe ich dann auch noch Psychologie gemacht. Ich wollte wissen, was kann ich bei mir ändern oder was kann ich ändern, dass das besser wird. Und da ist natürlich eine ganz andere Eingang und auch eine ganz andere Sicht der Dinge passiert.
Wie hast du denn die Entwicklung, du hattest eben gesagt, so ein prägender Moment, ein wichtiger Punkt waren deine Kinder selbst. Mittlerweile hast du auch Enkelkinder. Wie nimmst du die Entwicklung wahr? Auch vielleicht im Vergleich zu früher, wie sich deine Kinder und jetzt deine Enkelkinder in der heutigen Zeit entfalten können, wie du es vielleicht früher eben nicht konntest.
Ja, durch dass man früher natürlich strenge Regeln hatte und das musste man auch. Es war natürlich ganz klar, dass bei uns abends um 6 wurde gegessen und dann dürften wir erst zum Beispiel, wenn es ging auf den Tennisplatz oder zum Sport, weil es vorher oder überhaupt wegbleiben war gar nicht die Möglichkeit. Es gab nur dann. Und andere Möglichkeit gab es nicht. Was ich dann selbst natürlich auch hatte, dass ich versuchte, da auch so die Regel in diese Familie so viel wie möglich reinzubekommen. Aber da wir selbst beide Sport getrieben haben, war das schon etwas lockerer. Sehr viel lockerer auch die Zeiten vom Essen und so weiter. Okay, dass es natürlich die Zeiten vom Essen anders läuft, wenn Kinder zur Schule gehen, ist natürlich auch wieder geprägt, weil das ganze Leben wird eigentlich durch das Rhythmen von den Kindern geprägt. Und das ist das Tolle, was wir als Erwachsene lernen dürfen, dass man sich dann auch einordnen muss und anpassen muss. Das ist, finde ich, etwas Schönes von Kindern haben. da muss ich ganz ehrlich sagen, ist in der jetzigen Zeit, finde ich, Kinder haben alle Möglichkeiten, finde ich. Der eine mehr, der andere weniger. Ist auch natürlich von der Finanziellen sehr abhängig.
Ja, ich glaube, da spielen viele Punkte eine Rolle, ne? Also dann soziale Gerechtigkeit spielt eine Rolle, die Herkunft in dem Sinne. Also da gibt es natürlich noch viele Ungleichheiten. Aber im Großen und Ganzen sind die Möglichkeiten noch nicht auf dem gleichen Level. Und das ist sehr schade. Ich glaube, da bedarf es noch sehr viel Entwicklung. Aber die Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt, die hat sich schon, glaube ich, sehr vergrößert.
Ja, wenn ich an meine Enkelkinder denke und so weiter sehr. Und auch was die Rolle dann wieder als Frau und Mann dann auch in der Ehe angeht, dass beide meistens arbeiten und so weiter, finde ich, ist das schon eine ganz andere Geschichte. Was ich nicht gemacht habe, nur zum Schluss, dann bin ich, also wo der Jüngste dann auch größer war, bin ich dann wirklich auch, habe ich dann auch stundenweise das gemacht, also gearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, was mir jetzt auffällt, ist es auch oft die Möglichkeit, dass es oft den Kindern zu viel nicht erlaubt wird, das würde ich nicht sagen, aber auch angeboten wird und dass es teilweise vor den Kindern fast oft zu viel ist. Die Möglichkeiten, die sie alle haben und dadurch auch wenig Ruhe einkehrt, so in das Alltägliche. Weil beide arbeiten, beide, was ich jetzt schwierig finde, zu sehen, dass dann auch die Kinder zu funktionieren morgens haben und so weiter, was natürlich nicht immer geht. Auch wieder umgekehrt, wenn sie dann zu Hause sind, muss natürlich auch irgendwie alles gemacht worden. Also ich finde es schon sehr viel schwieriger, jetzt mehr Struktur in den Alltag zu bekommen, als früher automatisch Struktur da war.
Die Entwicklung ist ja immer von zwei Seiten zu sehen. Also ich glaube, du hast gerade schon gesagt, Strukturen sind das eine. Andererseits hattest du eben schon gesagt, du hast dir dann als Mutter viel aufgelastet. Heutzutage ist es ja auch eher so, dass die Aufgaben in einer Familie sich mehr überschneiden, als es früher eben der Fall war. Früher ist es ja so im Klischee-Denken gewesen, Frau bleibt zu Hause und macht den Haushalt und der Mann holt das Geld ins Haus. Das hat sich ja sehr gewandelt. Wie würdest du die positiven Aspekte beschreiben?
Und das ist sehr, sehr viel. Also da sehe ich für die Frau ganz viele Vorteile, aber eigentlich auch für den Mann. Und da komme ich auf etwas, was ich schon, glaube ich, mal in einem von meinen Podcasts gesagt habe, aber das ist für mich etwas sehr Wichtiges, gerade in diesem Thema dazu zu nehmen. Wenn ich aus der Psychologie so ein bisschen kenne, das ist über die Rolle von Mann und Frau, in dem Sinne, dass man immer da ein bisschen versucht zu sagen, so die meisten Männer denke ich, sage ich mal, lineair und die meisten Frauen zirkulär. Und wenn ich das dann jetzt so erzähle, dann sage ich, ja, was ist das denn? Dieses lineär Denken, nehme ich mal ein Beispiel daran, wenn ein Mann eine Birne austauschen muss. Eine Glühbirne austauschen muss. Dann nimmt die Hotte die Treppe, dann geht die Treppe hoch, Birne raus und geht den Keller runter, sucht die richtige Birne, dreht sie mal rein, leitet er weg, fertig. Eine Frau macht das genauso und genauso gut. Aber macht es anders. Und dies anders, muss ich ganz ehrlich sagen, geht dadurch, dass sie auch die Leiter holt, dreckige Trockentücher sieht in der Küche, geht also, holt die Birne auch, dreht es raus, geht auch den Kellertreppe runter, aber sieht den Wäschetonne, sucht erst die Wäsche aus, setzt die Waschmaschine an und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann es passieren, dass sie auch vergisst, dass sie die Birne hochnehmen müsste. Aber sie geht wieder runter und holt auch die Birne und dreht sie auch ein. Aber es ist wirklich dieses, es ist nicht besser und es ist nicht schlechter, wie wir Geschlechter sind. Wir sind anders. Und ich sage immer aus Spaß, wir sind Puzzlestückchen. Wir passen wirklich 100% ineinander. Und wenn man das voneinander respektiert und sieht, dieses lineare Denken und auch das zirkuläre Denken, dass man das eigentlich gut begreifen kann. Und jetzt gehen wir mal weiter, dass es nicht mit meiner Familie allein zu tun hat. Aber ich finde dieses Jetzige, was der Mann macht, in dem Sinne, dass er nicht nur Erzeuger ist, dass er auch Vater ist, das finde ich so schön. Und warum ich das so schön finde, kommen wir auf etwas ganz Wichtiges, weil so wie den Arno Grün einmal kritisierte, das war dieses abstrakte Denken, ich sage dieses geradlinige Denken, weil es uns die Fähigkeit zur Empathie über sich begräbt. Und anders ist es da eine neue Siegessuche über die faschistisches Denken, dieses extreme geradlinige Denken, der Wiederkehr so autoritären Mannes an der Macht. Die weiblichen Anteile des Mannes wird noch immer zu wenig geliebt, komischerweise auch von Frauen. Und ich habe da etwas damit zu tun, dass ich das so toll finde, wenn Männer das jetzt leben können, dieses Vater sein. Und ich genieße das, aber es ist nicht nur in dem Sinne gut für den Eltern oder das Elternteil, es ist auch extrem gut für den Kindern. Weil, und da kommen wir auf das Wichtigste, was ich immer wieder finde, man weiß und beschreibt immer über das Oedipus-Komplex. Das ist immer der Mann, und jetzt war es vor kurzem auch in den Spiegel, ganz groß geschrieben über die Mutter und den Mann. Und ehrlich gesagt wird immer gar nicht geschrieben oder wenig geschrieben über wie wichtig die Vaterrolle, gerade in der pubertären Phase, die Rolle ist von dem Vater. Und man hat immer vergessen, dass der Vater der erste Mann im Leben von einem Mädchen ist. Und wie der Vater ist, so ist das eigentlich auch sehr viel zu tun mit wie eine Frau dasteht. Ein ganz beste Beispiel finde ich immer Frau Le Pen. Es ist ganz deutlich, wie Vater ist oder war, so versucht sie das genauso. Eigentlich mit einer ziemlichen Macht oder Nachleben von der Stärke des Mannes, statt sich auf sich zu konzentrieren, wie sie als Frau ist.
Es ist, glaube ich, eine Prägung, die dann quasi mit einhergeht. Und dass es heutzutage so ist, dass diese Prägung von zwei Seiten kommt, von dem zirkulären Denken, wie du es eben beschrieben hast, und dem linearen Denken. Ich glaube, da können Kinder heutzutage viel draus ziehen. Jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, das ist natürlich nicht der einzige Kontext, in dem Entwicklung stattgefunden hat. Schon seit Jahren gibt es große Diskussionen darüber und es ist ein großes Thema, wie Männer und Frauen in verschiedenen Berufen bezahlt werden. Wie siehst du die berufliche Entwicklung von Männern und Frauen und den Geschlechterrollen, die auch damit einhergehen?
Für mich bleibt es immer, glaube ich, dass weltweit es nur wirklich mit Männern und Frauen geht. Es geht nicht mehr, was man jetzt Jahrtausende gemacht hat, der Frau in dem Sinne als, ich sage immer, als körperliche, in dem Sinne Sexobjekt, oder eine Frau zu sehen als Mutter alleine, aber dass man eine Frau auch sehen kann, dass es noch mehr kann als das. Und dass, wenn dieses anders, wie wichtig das wird. Und für mich ist dieses Anderssein so wichtig, wenn man jetzt gerade an Putin und wenn man an Trump denkt. Dieses Anderssein und auch wenn man die 1000 Jahre Kirche in den Sinne Glaubensrichtungen denkt, wenn ich daran denke, wie in Iran eine Frau wirklich wegen ein Kopftuch nicht richtig tragen, noch wirklich in dem Sinne stirbt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind diese, weil man nur mit Männern ist. Und das ist das, was so einfach, es ist nicht, das ist so auch all die tausende Jahre so gelaufen. Das hat auch mit Kultur natürlich sehr viel zu tun. Aber ich glaube durch, dass man das langsam ändert. Es ist auch, das geht über Generationen, das geht nicht so mal von heute auf morgen. Aber ich glaube schon, dass durch das Frauen mehr eingesetzt werden mit ihrem Anderssein, denke ich zum Beispiel, was jetzt eigentlich unsere Maxima von den Niederländern, unsere Königin macht, oder die Frau von Bill Gates, dass die etwas ganz Tolles machen in dieser Welt. Dass sie Frauen kleine Kapital geben, dass sie sich zum Beispiel eine Nähmaschine kaufen kann. Dass sie nähen kann und dadurch Geld erwerben kann und für die ganze Familie sorgen kann. Das gibt es das Gleiche, ob man dann, ich sag mal, Naturprodukte wie Honig und so weiter, dass sie ein kleines Geschäftchen hat, was sie dann. Und das ist so toll, weil ich, da kommen wir auf etwas, was ich gerade auch wegen Europa und so weiter. Man kann nur von unten, ich bin der Meinung, man schafft es nur in dieser Menge von unten her, wie man in Europa sagte, Europa der Bürger. Und wenn ich jetzt an Deutschland denke, die Zusammenkunft von beide Ost und West, dass es nur von unten von der Bevölkerung ausgekommen ist. Und glaube ich auch, wenn man Veränderung haben möchte in dieser Gesellschaft, geht es nur von unten aus, weil die versteinerte Denken, ich sage, das ist nicht bösartig, was ich jetzt sage, in keinem Fall. Aber dieses lineare Denken, die teilweise dann so deutlich wird, was die Gefühle dann abspalten, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das größte Problem, dass man wirklich nicht dazu kommt, auch vor Veränderungen. Wenn man so festhakt, dann auch in diese, ich sage mal, Scheuklappe denken. Es wird so schön, wenn man das zusammen machen könnte.
Genau, ich glaube, das, was du gesagt hast, dass Veränderung von unten, also von unten nach oben, eben dann entstehen, spiegelt sich wieder mit den Entwicklungen, die man in den letzten Jahren schon mitkriegt. Also die Strukturen und die Überzeugungen und da spielt für mich in der Sicht von mir auch Macht eine Rolle, dass Männer in der Überzeugung und in den Geschlechterrollen, in den Familien früher, dass da immer auch so eine Art Machtgefälle war. Und es wird aufgebrochen und indem man etwas aufbricht, ist die Entfaltung ja auch mehr möglich. Und dafür bedarf es viele starke Frauen, die eben mit Mut und mit gutem Beispiel vorangehen. Da denke ich zum Beispiel an die MeToo-Bewegung in Hollywood und Amerika, die sich dann ja auch global ausgeweitet hat. Und ich glaube, da sind wir, oder da ist die Gesellschaft an sich auf einem guten Weg. Aber ich glaube auch, dass die Überzeugungen sprachst eben von diesem Denken, dass er so ein bisschen eingerostet ist, weil es eben so lange der Fall war, dass das auf jeden Fall noch Zeit braucht, um sich so zu verfestigen, wie es eben sein sollte.
Ja, das ist sicher das Problem, weil die Kulturen natürlich auch so unterschiedlich sind in Entwicklungen. Und das ist, was ich für mich immer wieder sage, ich hoffe, dass es so weit kommt, dass man wirklich Zeit hat zum Vater sein und dass man Zeit hat zum Mutter sein. Und wie ein Ehepaar das macht, ist egal, aber ich denke immer wieder, dass die Frau eine besondere Rolle hat. Und ich denke jetzt an Frau Nawaldi. Und da sehe ich, wie mutig die ist. Und da gibt es noch mehrere Beispiele, sehr viele Beispiele, gerade auch in Iran und so weiter. Ich nehme einen Hut ab, dass man sich wagt, auf die Straße zu gehen und man weiß, dass man also festgenommen wird. Also da kommt sicher noch Form, aber man sieht auch, wie festgefahren diese Denkweise ist, dass man das wirklich auch dann wirklich mit dem Tod teilweise bestraft. Aber wie Entwicklung ist in unserem eigenen Land, denke ich, von Vater und Mutter sein, habe ich so nett mitgekriegt, wo ich unterwegs war nach dem Süden von Deutschland im Zug. Und ein Vater sich unheimlich bemühte, dass ich das Kleine, was er hat, so um 4 Monate, einschlafen sollte und lief so hin und her. Und ich saß gerade in dem Bistro und war mit einem Kaffee beschäftigt und sprach ihm an. Und dann war der so toll und dann haben wir so 2 Minuten, vielleicht 3 Minuten miteinander gesprochen. Und dann sagte der Vater zum Schluss, wo ich dann gerade sagte, dass ich das so schön finde, dass er diese Rolle als Vater übernimmt, sagte ich, das ist das nicht allein. Das Schöne ist, sagt er, das tut so gut in der Beziehung. Meine Frau macht es Vormittag, ich tue es nachmittags. Und dann dachte ich, ja, so ist es. Das ist schön. Wenn selbst ein Mann das genießt Und wie schön das auch eine Beziehung. Das hat auch mit Vertrauen zu tun, das hat mit Respekt zu tun, mit ja, gegenseitig, ich finde es extrem schön.
Da sind wir wieder mit, wir sind ein Stück im Puzzle. Ja. Das ist, glaube ich, da auch wieder ein guter Bezug. Ich glaube auch, dass wir, um das kurz auf Europa auszuweiten, ich glaube, dass wir in den verschiedenen Kulturen, da gibt es natürlich verschiedene Startpunkte, Überzeugungen und so entstehen ja auch die Geschlechterrollen zum gewissen Teil. Ich glaube, wir in Europa und auch wir in Deutschland können mit gutem und wir müssen auch mit gutem
Beispiel vorangehen.
Genau, wir gehen voran.
Ja.
Wir können aufzeigen, so kann es gemacht werden, so sollte es gemacht werden, so ist es auch zeitgemäß und modern. Und ich glaube, da müssen wir uns jeder für sich in seiner eigenen kleinen Umwelt auf ganz niedriger Ebene, jeder für sich, dem Einfluss und der Macht klar werden, die wir haben, indem wir es so machen, wie wir es für richtig halten und eben diese Gleichstellung auch vorantreiben.
Ja, Begegnung auf gleiche Augenhöhe. Ist eigentlich das Schönste. Jeder hat seine eigene Fähigkeit und dass man die Fähigkeit auch sieht. Weil die Fähigkeit von einem Vater oder von einem Mann, denke ich immer wieder, wie wichtig die ist, zum Beispiel in die pubertäre Phase, die finde ich so extrem. Wenn ein Vater dann irgendwie sagt, nachdem er lange überlegt und hier wird Mutters teilweise tun können, dann sagt der Vater, und jetzt wird's gemacht. Und dann bin ich so froh, wenn so etwas kommt, weil das dann auch eine Grenze angibt, wo dann das Kind oder die pubertierende Jugendliche sich dann einfach auch Sicherheit bekommt. Und das braucht ein Kind auch. Und das ist auch von der Rolle. Aber ich habe für mich dann die Idee gehabt, viel sagen kann man nicht mehr. Und das ist das, was ich vielleicht auch viele Mütter und Väter sagen kann, also nur vorleben. Das ist das Beste, was wir tun können.
Und vorleben, jemandem auf Augenhöhe zu begegnen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Einkommen, das ist genau das, worauf wir jeder achten können. Und ich glaube, unserer Sicht auch achten sollten.
Ja, aber das ist natürlich auch in vielen Kulturen noch nicht die Möglichkeit. Und das muss man auch sehen.
Und das muss man auch, wie ich finde, die Entwicklung, die da ist, solange da das zu erkennen ist, dass es sich entwickelt, ist das ja auch okay. Das gilt es ja auch zu akzeptieren, dass nicht alle Leute auf dem gleichen Standpunkt sein können.
Nee, auf dem gleichen Niveau von Denken her auch. Aber das hat auch dann viel damit zu tun, wie die Frau sich weiterentwickelt. Weil ich finde es schon sehr, sehr mutig, was alles die Frauen in Iran und Pakistan und überall machen.
Ich würde zum Schluss noch einmal auf einen Satz aus deinem Buch eingehen. Du sagst, behauptest und bist, so wie wir dich auch mitkriegen und erfahren, der vollen Überzeugung, dass Frauen die Brücke zum Frieden sind.
Ja.
Am besten so kurz und prägnant wie möglich.
Ich meine, man könnte das schon sehen bei Frau Nawaldi. Ich denke schon, dass es also wirklich ist, dass Frauen auch nicht nur, ich sag mal, in der Politik oder in der Wirtschaft gehen sollten, aber dass Frauen sich auch wirklich, wenn sie die Möglichkeit haben, richtig vor Frieden einsetzen. Und das hoffe ich, dass das auch immer wieder gemacht wird. Und ich glaube auch, dass Frauen mutig genug sind.
Um das nochmal vielleicht herauszustellen und zu unterstreichen, du glaubst das aufgrund der Denkweise?
Aufgrund der Denkweise, ja. Ich glaube, das anders sein, dass man nicht Macht und Geld das Wichtigste ist, aber dass der Mensch das Wichtigste ist. Und jetzt wage ich etwas zu sagen, das ist meine persönliche Meinung. Da kommen wir auf etwas zurück, was ich vielleicht schon mal gesagt habe, weiß ich nicht. Aber ich finde es so extrem schön, hier in Deutschland zu wohnen. Und das hat damit zu tun, dass eine Frau Merkel, welche Partei ist unwichtig, und ob sie alles richtig gemacht ist, ist auch unwichtig, mal 2015 etwas gemacht hat, was ich empfinde, historisch ist. Sie hat den Mensch damals vor der Wirtschaft gestellt. Und das ist auch in der Pandemie ist das auch gewesen. Und ich finde das so ein starkes Zeichen, wenn ich dann jetzt sehe, ob es der Krieg ist in der Ukraine, da muss ich ganz ehrlich sagen, es geht nur um Wirtschaft, es geht nur um Geld. Wenn ich einen Herrn Trump höre, die wirklich es nicht nötig findet, irgendwie 2000 Toten pro Tag in New York zu sehen, die bei der Pandemie also verstorben waren, sind die jetzige Äußerung von ihm über die NATO, dass es egal ist, also erst muss bezahlt werden, Geld muss stimmen, und ob der andere dann nachher, was damit passiert, ist egal, ob sie dann sterben oder vergiftet oder wie dann auch werden, oder ein Krieg wieder stattfindet. Da sind Menschen dann an einer Machtsituation, was ich extrem finde, die nur Dollar im Augen haben. Und ich glaube, dass nur die Frauenschaft diese Machtgehabe ausgleichend, das ist, die Frau ist meistens ausgleichend. Und das finde ich eine so eine schöne Situation, wenn man das sehen könnte. Das ist auch, was ich hier in Deutschland gut finde, dass man davor kämpft, in dem Sinne, dass man diejenigen unterstützt, die wirklich versucht, auf diese Art und Weise Frieden zu bekommen.
Ich glaube, dass es nochmal wichtig zu sagen ist, dass wir ja auf keinen Fall darstellen wollen, dass alle Männer und alle Männer, die Macht haben, gleich sind. Ich glaube, es geht vielmehr um die Absicht herauszustellen, dass Frauen das vielleicht auf andere Art und Weise und mit anderen Fähigkeiten und Eigenschaften genauso gut machen können. Du hast gerade Frau Merkel genannt. Wer ist denn die stärkste Frau in Europa?
Ist zum Beispiel jetzt von der EU, ist die Frau von der Leyen. Aber wie ich auch sehr toll finde, ist natürlich auch eine Frau Strack-Zimmermann, die sehr klar und deutlich ist. Und das finde ich auch etwas, was ich schön finde, dass sie dass die Mut hat, einfach auch so direkt zu sagen, was wichtig ist.
Genau, ich glaube, wir haben schon viele gute Beispiele, wo Frauen den richtigen Weg aufzeigen und Strukturen aufbrechen und somit auch Möglichkeiten für die kommenden Generationen schaffen. Es war ein spannender Austausch, Luz. Vielen Dank.
Danke auch. We'll be right back.